Okay, ladies and gentlemen, let's get started. Take your seats, please, and we shall continue. Before we start this panel, we will have five people making two-minute comments each about the previous panel. There are five people. I want them to line up close to the speaker stand. I give them 2 minutes each, and then we go into the panel, where the panelists will have between 10 and 15 minutes. At 15 minutes, I will cut the microphones. It's very important that we have some time for discussion at the end, and then it's a little break with the refreshments, lunch sandwich, or whatever. So, please, who is first among the five to take the floor at the stand here? Anyone? Or shall we skip it? Yes, please, please.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás pozdravil jménem občanského sdružení Svazu občanské sebeobrany České republiky, které sdružuje občany oběti zločinů komunistického režimu z celé republiky. Tito občané se domáhají nápravy na nich spáchaných komunistických zločinů podle platných rehabilitačních, restitučních a transformačních zákonů a závazných mezinárodních úmluv o lidských právech a základních svobodách. Pro uplatňování svých zákonných a lidských práv jsou současnou postkomunistickou Českou republikou vystaveni nové diskriminaci a novému poškozování a okrádání jako za doby komunistické totality, protože na všech klíčových postech státní správy a soudech jsou stále, včetně právníků, z 80% komunisti z bývalého, zavěřeněhodného komunistického režimu. Komunistická minulost se projevuje u právníků, kteří nás zastupují u soudu a kteří mají strach nás občany České republiky důrazně obhajovat a mají strach ze soudu, aby si je nepoštvali proti sobě. Právě proto se náš svaz občanské sebeobrany České republiky svojí účastí již pořadí na druhé mezinárodní konferenci o zločinech komunismu, zajímá o tuto závažnou problematiku, která si podle pozvánky klade za úkol vytvořit přehled zločinů spáchaných komunistickými režimy za železnou oponou, zhodnotit je z právního hlediska a hledat možná řešení dnešní situace s cílem dosáhnout usmíření v rámci postkomunistických společností a posílení evropské integrace přes bývalou východozápadní hranici. Ke zdárnému dosažení tohoto cíle, který si tato mezinárodní konference vytyčila, nabízí tímto náš svaz občanské sebeobrany České republiky svoji aktivní spolupráci. Ze své činnosti můžeme přispět k vytvoření přehledu spáchaných komunistických zločinů na jednotlivcích, včetně nezájmu postkomunistické České republiky, tyto zločiny napravit. Tento bezprávní stav vede k deziluzi občanů a k jejich ztrátě důvěru v demokratické instituce, jak republikové, tak evropské. 20 let politické nevůle všech současných parlamentních a vládnoucích stran, státní zastupitelství a justice vyrovnat se s komunistickou minulostí nedává žádné záruky, že je tato mezinárodní konference o zločinech komunismu ze strany pořádající České republiky míněná vážně, což pro časové několika minutové vymezení našeho vystoupení nemá možnost této konferenci patřičně rozvést. Alespoň částečný obrázek o skutečném stavu vyrovnání se s komunistickými zločiny si tak každý z vás může vytvořit z korespondence SOS České republiky s vládními parlamentními a jinými státními činiteli, kterou zveřejněme na webových stránkách www.sebeobranaobčanu.cz. Svaz občanské sebeobrany České republiky očekává, že naši nabídku ke spolupráci tato konference přijme a zadá nám konkrétní úkoly. K naplnění svého
vyčení.
Děkuji za pozornost.
I'm really sorry, I have not set the time limits here. I'm only here to chair the meeting in accordance to the time set that we do have. So I will be tough, I'm sorry. You have 2 minutes, sir.
Jan Schnagel. Vidíte, že i demokracii se musíme učit. Jenom bych připomněl předešlému panelu, pan Lehký zapomněl zmínit nejstrašnější způsob likvidace lidí, kteří chtěli opustit republiku pomocí psů. Nebyli cvičeni na zadržení, ale na roztrhání lidí. Hlavně tam na rakousko-české hranici. To je jedna poznámka. Druhá. Generál Píka. V podstatě jeho vrah. A člověk, který má na svědomí stovky dalších lidí, Judr Karel Vaš, žije nepotrestán, užívá si důchodu v přepichovém domově pro důchodce. Já se ptám, to je vyrovnání s naší minulostí? Nemluvě o tisících lidech, kteří jsou navázáni svými nešťastnými osudy na tohoto zločince. To je neskutečně skandální. A je třeba také připomenout, že ke zločinům komunismu patří i vyhnání našich bývalých spoluobčanů sudetoněmeckých krajanů, včetně zločinných Benešových dekretů. Poslední poznámka souvisí s dneškem, máte čas, může přijít na americkou ambasádu, kde historik Tomek bude od 17.30 referovat o tom, jak komunisti likvidovali pověst amerických vojáků, aby jo, nezůstalo něco pozitivního v myslích českých spoluobčanů. Děkuji vám.
That was perfect. Even 10 seconds left over. Next, please. Next, please.
Dobrý den. Jmenuji se Václav Malec. Celý život pronásledován, šikanován a ničen komunismem. Jsem členem sdružení bývalých politických vězňů. Chci jenom upozornit na jednu věc, že tato republika, která vás hostí, je nutno jí považovat za nevěrohodnou, neboť proč? Je obsazená plně a ovládána komunisty na všech možných místech, v podstatě renominovala mezi soudce. Takřka 70% bývalých těch, kteří nás dříve pronásledovali, v případech státních zástupců se to jedná o 90%. Víceméně blokuje uznávání nebo dohledávání agentů státní bezpečnosti, víceméně prostě se snaží ututlat, vlastně snížit význam komunistických zločinů, které napáchali. To je vše, co já se mám chtěl říct. Děkuju za pozornost.
Thank you very much. Is there one more or we're done with that? Thank you very much. Now we'll continue with the panel. I was reminded from the audience here that we had a death among a political prisoner in Cuba yesterday. We did have a moment of silence yesterday, so I will not repeat that today. But it is important that we are aware of the crimes that still are going on. So, without any delay, I will give the floor to Christoph Schäfken, a former general prosecutor in Berlin. You have a maximum 15 minutes.
Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich den Veranstaltern meinen Dank für die Einladung und meine Anerkennung der vorzüglichen Organisation dieser Tagung aussprechen, die ein wichtiges Thema hat und versucht, die Probleme auf eine europäische Ebene zu heben. Und dieses Thema berührt mich persönlich sehr. Ich bin zwar kein Opfer der kommunistischen Diktatur gewesen, weil ich das Glück hatte, im freien Teil Berlins leben zu können. Aber während meiner gut 10-jährigen Tätigkeit als Staatsanwalt habe ich einen tiefen Einblick in die menschenverachtenden Praktiken der Kommunisten bei der Ausübung ihrer Herrschaft gewonnen und in das tiefe Leid, das vielen Menschen zugefügt worden ist. Deswegen wühlt es mich innerlich immer wieder auf, wenn ich mit der Untätigkeit der Justiz in anderen Ländern konfrontiert werde. Und ich will hoffen, dass mein kurzer Beitrag über den deutschen Weg der Aufarbeitung der kommunistischen Verbrechen hilfreich sein kann bei dem Bemühen, einen europäischen Konsens über die Kriminalität, das kriminelle Handeln dieses Regimes zu erzielen. Die strafrechtliche Aufarbeitung des begangenen staatlichen Unrechts während der Herrschaft der Kommunistischen Partei in Ostdeutschland begann bereits im Herbst, in der Endphase der DDR. Sie wurde nach der Wiedervereinigung systematisch und konsequent weiterbetrieben. Der frühzeitige Beginn und die konsequente Strafverfolgung waren nur möglich, weil der politische Wille zu einem solchen Vorgehen von Anfang an und stets, also kontinuierlich vorhanden war und weil Deutschland nach der Wiedervereinigung über genügend unbelastetes juristisches Personal verfügte. Befürworter einer Amnestie konnten sich nicht durchsetzen. Im Gegenteil. Das deutsche Parlament beschloss mehrere Gesetze, durch die der Eintritt der Verjährung so weit wie rechtsstaatlich möglich hinausgeschoben wurde. Die Staatsanwaltschaften und die Gerichte, die nach dem geltenden Tatortrecht für die Verfolgung und Ahndung der Straftaten zuständig waren, wurden verstärkt. Mit ihrer Entscheidung für die strikte Strafverfolgung hatte die Bundesrepublik auch die Lehren aus der zu Anfang unzulänglichen Verfolgung der Verbrechen des Nationalsozialismus gezogen, die zu gesellschaftlichen Unruhen Ende der 60er Jahre in Deutschland geführt hatten. Deutschland war sich bewusst, dass die Auseinandersetzung mit der kommunistischen Vergangenheit nicht auf die Strafverfolgung beschränkt werden durfte. Es war allen politischen Verantwortlichen klar, dass die vielfältigen Bedürfnisse der Opfer des kommunistischen Regimes nach Gerechtigkeit mit den Mitteln des Strafrechts, das bei der Feststellung der individuellen Schuld und der angemessenen Strafe an strikt zu beachtende Regeln gebunden war, alleine nicht entsprochen werden kann. Es wurden deshalb auch Regelungen zur Entschädigung der Opfer von Inhaftierungen und der Personen, die berufliche Nachteile erlitten hatten, getroffen. Eine große Bedeutung wurde auch der historischen und politischen Aufarbeitung beigemessen. Durch Gesetze und durch den Aufbau einer sehr personalstarken Institution, über die Herr Altendorf schon berichtet hatte, wurde die Möglichkeit gegeben, dass die Betroffenen Einsicht in ihre Akten nehmen konnten und dass auch Wissenschaftler und Medien Zugang zu den Akten des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes gewannen. Zudem beschäftigte sich über zwei Legislaturperioden eine Kommission des Deutschen Bundestages in öffentlichen Sitzungen mit der Geschichte und der Überwindung der Folgen der DDR-Diktatur. Der Schwerpunkt der strafrechtlichen Untersuchungen bildeten die systematischen, mannigfachen und massenhaften Eingriffe in die Menschenrechte auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit durch die Staatsorgane der DDR, die das Gewaltmonopol innehatten. Das sind die Polizei, namentlich der Geheimdienst, die Justiz und die zum Schutz der Staatsgrenze eingesetzten Militärs. Im Zentrum der Betrachtung standen die Geschehnisse an der innerdeutschen Grenze bei den Fluchtversuchen. Wegen des Zeitlimits muss ich mich darauf beschränken und kann andere Bereiche nicht ausführen. Die Grenze wurde von den Soldaten bewacht, die mit Maschinenpistolen bewaffnet waren. Von 1962 bis 1985 war die Grenze zusätzlich durch todbringende Minen gesichert. Die Gesetzes- und Befehlslage sah vor, dass die Grenzsoldaten gegenüber Flüchtlingen von der Schusswaffe Gebrauch zu machen hatten und dass der Flüchtling zu töten war, wenn die Flucht nicht anders zu verhindern war. Dementsprechend wurden die Todesschützen auch nicht bestraft, sondern für ihr Tun ausgezeichnet. Die politische Führung der DDR traf zahlreiche Maßnahmen, um das Geschehen an der Grenze geheim zu halten. Auch wenn der Flüchtling schwer verletzt war, wurde der Geheimhaltung Vorrang vor der Rettung des menschlichen Lebens eingeräumt. Aus diesem Grund kam medizinische Hilfe für die verletzten Flüchtlinge häufig zu spät. Zwischen 1949 und 1989 starben mindestens 265 Menschen durch den Einsatz der Schusswaffe und durch Minen an der Grenze. Mehrere wurden zum Teil schwer verletzt und hatten es nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass sie am Leben blieben. Die Kette der Verantwortlichen für diese Handlungen reichte von den Entscheidungsträgern im Politbüro und im Nationalen Verteidigungsrat über verschiedene Hierarchieebenen in den Grenztruppen bis hinunter zu den einzelnen Schützen. Gegen diesen Personenkreis wurden insgesamt mehr als 3000 Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesen Verfahren beriefen sich die Täter darauf, dass nach dem Recht des Landes, in dem sie gelebt und gehandelt hatten, ihr Verhalten nicht strafbar gewesen sei, sondern im Einklang mit den Gesetzen und der Staatspraxis stand. Die deutsche Justiz stand damit nach 1945 zum zweiten Mal vor der Frage, kann heute Unrecht sein, was gestern noch Recht war? Oder anders ausgedrückt, muss das geschriebene und praktizierte Recht auch dann beachtet werden, wenn es in einem unerträglichen Maße mit der Gerechtigkeit in Widerspruch steht? Das Statut des Internationalen Militärgerichtshofs von Nürnberg vom 8.8.1945, nachdem die Nazi-Verbrechen durch die Alliierten abgeurteilt worden waren, hatte für bestimmte Verbrechen, darunter auch das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, eine direkte Strafbarkeit nach Völkerrecht begründet. Die Strafbarkeit war unabhängig davon gegeben, ob die Handlung gegen das Recht des Landes verstieß, in dem sie begangen worden war. Auch die amtliche Stellung des Täters und das Handeln auf Befehl konnten die Strafbarkeit nicht ausschließen. Diese Grundsätze, die als die sogenannten Nürnberger Prinzipien in die Rechtsgeschichte eingegangen sind, haben in der Folgezeit eine vielfache Bestätigung erfahren, zuletzt durch das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 26. Juni 2002. Seit dem Inkrafttreten des deutschen Völkerstrafgesetzbuches vom 26. Juni 2002 ist der Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit auch innerstaatlich eine strafbegründende Norm in Deutschland. Vor diesem Zeitpunkt konnte das Völkerstrafrecht nur eine gewohnheitsrechtliche Anerkennung beanspruchen, auf die aus verfassungsrechtlichen Gründen eine Bestrafung in Deutschland nicht gestützt werden konnte. Die deutsche Justiz hat sich deshalb mit der Frage, ob die Gewalttaten an der deutsch-deutschen Grenze den Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit erfüllen konnten, nicht abschließend beschäftigt. Sie musste sich deshalb mit der Frage auseinandersetzen, ob das DDR-Recht und die Staatspraxis, die die Tötung der Flüchtlinge zuließen, eine rechtfertigende Wirkung zugunsten der Täter entfalten konnten. Im Ergebnis ist sie mit zwei sich ergänzenden Begründungen zu einer Strafbarkeit der für die Tötung Verantwortlichen trotz der innerstaatlichen Rechtfertigung gelangt. Zum einen hat sie die DDR und ihre Gesetze beim Wort genommen. Die DDR hatte nach außen die Menschenrechte geachtet und sich zu deren Schutz verpflichtet. Die DDR-Verfassung kannte auch den Schutz des menschlichen Lebens und erkannte den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns an. In diesem Licht, so das oberste deutsche Gericht in Strafsachen, konnte und musste das Grenzgesetz, die rechtliche Grundlage des Vorgehens, auch schon durch die DDR ausgelegt werden. Bei dieser gebotenen menschenfreundlichen Interpretation durfte auf einen unbewaffneten Flüchtling nicht mit Tötungsvorsatz geschossen werden. Bei richtig verstandenem und angewandtem DDR-Recht war die Tötung also auch schon zur Tatzeit rechtswidrig und strafbar. Ein Widerspruch zwischen dem damaligen und dem heutigen Recht bestand bei dieser Lösung nicht. Daneben gab die Tötung an der Grenze dem obersten Gericht in Strafsachen aber auch veranlassen, sich mit der Frage der Grenzen staatlichen Handelns bei Eingriffen in die Menschenrechte zu befassen. Es wurde herausgearbeitet, dass ein Gesetz keine Geltung beanspruchen kann, wenn es gegen den Grundgedanken der Gerechtigkeit und Menschlichkeit verstößt und dadurch die allen Völkern gemeinsam auf Wert und Würde des Menschen bezogenen Rechtsüberzeugungen verletzt. Darauf wurde dabei abgestellt, dass das Recht auf Leben nach allgemeiner Überzeugung, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UN und in völkerrechtlichen Verträgen niedergelegt sind, eine alle anderen Werte überragende Stellung hat. In dieses Recht darf der Staat nicht willkürlich, sondern nur in Ausnahmen, in eng limitierten Ausnahmefällen eingreifen. Ein solcher Ausnahmefall war aber nicht gegeben. Die Tötung von Flüchtlingen an der Grenze diente allein dem Zweck, dem Ziel, Bürger der DDR an der Ausreise zu hindern. Ich muss dann einige meiner Ausführungen überspringen und komme noch darauf zu sprechen, dass diese Rechtsprechung auch durch das deutsche Verfassungsgericht bestätigt worden ist und dass also mehrere Verurteilte den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angerufen haben, die diese Ansichten auch einstimmig, immerhin haben 17 Richter an dieser Entscheidung mitgewirkt, gebilligt haben. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sich leider mit der Frage, ob es sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt, nicht abschließend beschäftigt. Aber immerhin haben zwei dieser Richter in zustimmenden Sondervoten diese Ansicht vertreten und auch in der deutschen Rechtslehre gibt es seit neuestem eine sehr interessante Diskussion über dieses Thema. Ich kann das hier nicht abschließend kommentieren und ausführen. Ich nehme an, dass Herr Burkhardt dazu morgen noch Ausführungen machen wird. Aber so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Die Einstufung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit lässt sich mit guten Gründen vertreten. Sie ist also möglich. Auch die Diskussion und die Argumente, die im Grundsätzlichen ausgetauscht werden in der Diskussion, zeigen nach meiner Ansicht, dass diese Handlungen mindestens im Grenzbereich zu einem Völkerrechtsverbrechen bestehen. Und das will sagen, dass diese Diskussion auf jeden Fall fortgesetzt werden muss. Das, was ich gestern über Verbrechen in anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks gehört habe, bestärkt mich eigentlich in dieser Ansicht, weil es sich um Massendeportationen, um Massenhinrichtungen handelt, die also noch einfacher unter den Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit einzuordnen sind. Aber selbst wenn das nicht gelingen sollte, so ist doch durch den Europäischen Gerichtshof festgeschrieben worden, dass willkürliche staatliche Tötungen strafbar sind, weil sie insoweit eine innerstaatliche Legitimität innerstaatlich rechtfertigende Kraft nicht haben und dass diese Rechtsprechung auf jeden Fall auch eine richtungsweisende Bedeutung für andere Staaten zukommt, die die justizielle Auseinandersetzung mit dem Verbrechen des Kommunismus noch nicht beenden konnten. Die Botschaft ist für meine Begriffe eindeutig. Keiner mehr kann sich mehr darauf berufen, dass es im Rechtsstaat begründete juristische Barrieren sind, die einer Verfolgung der schweren Menschenrechtsverletzungen durch die ehemaligen kommunistischen Machthaber im Wege stehen. Ich kann Sie in Ihrem Bemühen, diese Verbrechen, dieses kommunistische Unrecht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzustufen, nur bestärken und wünsche Ihnen dafür die notwendige Kraft und viel Erfolg. Danke sehr.
Thank you very much. Next speaker is Mr. Witold Kulesa, Poland, professor in criminal law at the University of Lodz. Please, the floor is yours.
Herr Vorsitzender, Damen und Herren, ich möchte Ihnen ganz kurz über den Prozess des Generals Jaruzelski berichten. Untertitel meines Referates lautet Gerechtigkeit der Sieger oder Sieg der Gerechtigkeit. Vor dem Bezirksgericht in Warschau ist der Prozess gegen den General Wojciech Jaruzelski und gegen Mitglieder der Gruppe, die sich selbst Armeerat der nationalen Errettung bezeichnet hatte und am 13. Dezember 1981 den Kriegszustand in Polen eingeführt, die absolute Macht übernommen und die Sozialbewegung Solidarność mit fast 10 Millionen Mitgliedern nach 15 Monaten ihrer Tätigkeit verboten hatte, im Gange. Dies war, also Kriegszustand in Polen, der letzte Versuch der Aufrechterhaltung von Kommunismus in Form Realsozialismus, der noch 9 Jahre lang dauerte. Heute wissen wir, dass die kommunistischen Behörden mit den Vorbereitungen auf die Einführung des Kriegszustands in Polen kurz nach der Entstehung von Solidarność in 1980 begonnen haben und dass es ihnen gelungen ist, diese Vorbereitungen teilweise geheim zu halten. Diese Vorbereitungen bestanden in der Verfassung von namentlichen Listen der Personen, die für politische Gegner gehalten wurden, die dann in ersten Stunden des Kriegszustands, also in der Nacht vom 12. zum 13. Dezember 1981 interniert wurden. Es wurde auch ein Dekret über den Kriegszustand erlassen, nachdem die Fortsetzung der Tätigkeit in der Gewerkschaft Solidarność sowie alle Formen des sozialen Protests wie Demonstrationen, Streiks, Drucken von Flugblättern wie auch Aussagen, in denen der Widerstand gegen den Kriegszustand zum Ausdruck gebracht wurde, für Verbrechen gehalten wurden. Während des Kriegszustands wurden ca. 10.000 Personen interniert, in Haft genommen oder zur Gefängnisstrafe verurteilt. Vielen Bürger wurden aus politischen Gründen gekündigt. Den Journalisten wurde das Recht aberkannt, ihren Beruf auszuüben. Es fanden auch politische Tötungen statt, von denen die Ermordung von Priester Popiełuszko im Oktober 1984 wohl allen bekannt ist. 107 Todesfälle der Personen, die der politischen Opposition angehörten, bleiben bis heute ungeklärt. Unter vielen Hinsicht erinnerte die Situation in Polen an die der Stalinzeit vor 1946, vor allem wenn es um die Tätigkeit des Sicherheitsdienstes, der Zensur und Verfolgungen derjenigen, die durch die Behörden für ihre Gegner gehalten wurden, geht. Der Prozess gegen General Jaruzelski ist der Prozess, in dem die obersten Funktionäre des kommunistischen Staates angeklagt wurden, die kein Verbrechen gegen das Leben und Gesundheit der seiner Gewalt untergeordneten Bürger eigenhändig begangen hatten. Deswegen muss man näher erklären, was ihnen heute vorgeworfen wird. Zu unterstreichen ist, dass die Grundlage für die ihnen heute vorgebrachten Vorwürfe nur das Strafrecht darstellen kann, das in der Zeit gültig war, als ihre Macht ausgeübt hatten. Und das aus dem Grunde, dass der Grundsatz, dass das Gesetz nicht rückwirkend gilt, lex retro non agit, im Rechtsstaat geachtet werden muss. Dieser Grundsatz wurde in die polnische Verfassung aufgenommen, was verursacht, dass in der Definition des kommunistischen Verbrechens betont wird, dass Funktionäre des kommunistischen Staates die strafrechtliche Verantwortung nur für solche Taten tragen, die in der Verletzung der Menschenrechte bestanden und die gemäß dem Strafrecht, das in der Zeit der Begehung dieser Taten galt, Verbrechen dargestellt hatten. Die Staatsanwälte mussten bei der Vorbereitung des Anklageaktes gegen General Jaruzelski die Tätigkeit dieser ganzen Gruppe von Militärs beschreiben, indem sie sich die Strafgesetzbuches aus dem Jahre 1969 bedienten, denn gegolten hatte, also in Kraft war, als der Kriegszustand eingeführt worden war. Im Anklageakt wurde festgestellt, dass sowohl die Bildung als auch die Tätigkeit des Armeerates der nationalen Rettung keine rechtliche Grundlage hatte und dass sich die Gruppe auf die tatsächliche Macht, die durch ihre Mitglieder über das Heer, die Miliz, den Sicherheitsdienst, die Staatsanwaltschaft, Gerichte und die ganze Verwaltung des Staates ausgeübt wurde, gestützt hatte. Die Gruppe hat sich Benutzung von allen Mitteln als Ziel vorgenommen, über die sich verfügt hatte, um die Gesellschaft zu überwältigen. Weil die Gründung dieser Gruppe illegal war, wurde sie als Vereinigung von Personen bestimmt, die ein Verbrechen zum Ziel hatten. Die Tatsache, dass die Vereinigung die Unterstützung durch das Heer und die bewaffnete Polizei vorausgesetzt hatte, hat der Staatsanwalt für entscheidend für die strafrechtliche Qualifikation dieser Gruppe als Vereinigung mit bewaffnetem Charakter gehalten. Die zentrale Figur dieser Gruppe war sein Vorsitzender, General Jaruzelski, der zur Zeit der Einführung des Kriegszustands gleichzeitig der erste Sekretär der Kommunistischen Partei und Ministerpräsident war. Wenn die Machtübernahme, also die Realisierung der seit vielen Monaten vorbereiteten eingehenden Plans dargestellt hatte und das Dekret über den Kriegszustand mit der öffentlichen Verletzung des damals geltenden Rechts erlassen worden war, dann ist die Bezeichnung des Armeerats als Verein, dessen Ziel im Begehen vor Verbrechen bestand, völlig begründet. Darüber, dass der Verein einen bewaffneten Charakter hatte, hat die Voraussetzung entschieden, dass die bewaffnete Miliz und das Heer verwendet wird, um die Proteste der Bürger gegen den Kriegszustand zu unterdrücken. 3 Tage nach der Verhängung des Kriegszustands wurden 9 Bergmänner während der Befriedung des Kohlebergwerks Wujek durch das Spezialkommando der Miliz, also ZOMO, erschossen. General Jaruzelski hat am Anfang, das heißt im Vorbereitungsverfahren, verweigert, Aussagen zu machen und hat es verneint, dass er eine bewaffnete Vereinigung, deren Ziel ein Verbrechen, das heißt nach Staatsanwaltschaft, der Armeerat der nationalen Rettung war, gegründet und geleitet hatte. Nachdem der Anklageakt dem Gericht vorgelegt worden war, hatten die Verteidiger des Generals und der mit ihm angeklagten Mitglieder des Armeerates verlangt, dass das Gericht diesen Akt der Staatsanwaltschaft zurückgibt und dem Staatsanwalt die Vernehmung unter anderem Michail Gorbatschow und Margaret Thatcher als Zeugen angeordnet hatte. Das Gericht hat aber anderes entschieden, hat den Anklageakt angenommen und der Prozess, der wie es zu erwarten ist, die Antwort auf die Fragen von der grundlegenden Bedeutung für die gegenwärtige Rechtskultur in Polen geben wird, hat begonnen. Die Verteidigungslinie des Angeklagten General Jaruzelski und der Mitglieder der Gruppe, die er leitet, stützt sich auf die Behauptung, dass der Kriegszustand in Polen in der Situation des Notstands eingeführt wurde. Die Annahme dieser Behauptung durch das Gericht würde zur Feststellung führen, dass der Notstand, das Unrecht aller den Autoren des Kriegszustands in Anklageakt vorgeworfenen Taten ausgeschlossen hat. Unter dem Begriff des Notstands ist es zu verstehen, dass die Vernichtung eines Rechtsgutes anderes Rechtsgut hören wird, zu erretten. Laut der Argumentation der Verteidiger war das Gut, das durch die Einführung des Kriegszustands errettet werden soll, die Existenzbedingungen der Bürger im Dezember 1981. Die Quelle für die Gefahr für das Land und alle Bürger soll die drohende sowjetische militärische Intervention sein, der Kriegszustand vorbeugen soll, wodurch Solidarność abgeschafft werden sollte. Aus dem strafrechtlichen Gesichtspunkt ist es von wesentlicher Bedeutung, ob zusätzliche sowjetische Streitkräfte, Militäreinheiten in der Roten Armee stationierten in Garnisonen auf dem Gebiet Polen seit 1944. Im Dezember 1981 tatsächlich einrücken konnten, was eine Bedrohung für Grundlagen der nationalen Existenz bilden konnte. Zu bemerken ist, dass sich auf den Notstand nur derjenige beziehen darf, der eine unmittelbare, also direkte Gefahr, die einem Rechtsgut droht, wegschafft. Deshalb entsteht die Frage, ob es der Verteidigung im Prozess möglich wird zu beweisen, dass General Jaruzelski und andere mit ihm angeklagte Mitautoren des Kriegszustands unterlagen von der direkten Gefahr in Form von der militärischen Intervention seitens Sowjetunion gerettet hatten. Die Historiker, die behaupten, dass es keine unmittelbare, keine direkte Gefahr gegeben hat, führen als Beweis das Protokoll aus der Sitzung des sowjetischen politischen Büros vom 10. Dezember 1981 an. In dem Protokoll, der Boris Jelzin Lech Wałęsa übergeben hatte, steht geschrieben, dass General Jaruzelski die Sowjets um eine Erklärung über die militärische Unterstützung gebeten hatte, wenn die Einführung des Kriegszustands auf vermäßigen Widerstand der polnischen
Zwei Minuten.
In vielen öffentlichen Aussagen, die General Jaruzelski verteidigen, wird das Argument berührt, dass er im Jahre 1989 die Macht freiwillig abgegeben hatte, was infolge der Rundtischgespräche erfolgte. Aus dem Gesichtspunkt des Strafrechts muss man festlegen, ob der angeklagte General eine gewisse Art der verspäteten tätigen Röhe präsentiert hat. Über die tätige Röhe können wir sprechen nur dann, wenn sie eine freiwillige Handlung ist, die die Folgen des zugefügten Unrechts ausgleicht. Wenn man solche Ursachen für die Machthaber bedenkt, wie Veränderungen, die in der Sowjetunion zur Zeit von Gorbatschow stattgefunden haben, wie auch die wirtschaftliche Katastrophe in Polen, muss man noch einen Aspekt zum Ausdruck bringen. Das Strafrecht, dank dem die Solidarność bekämpft werden konnte, hat sich in der Praxis als unwirksam erwiesen und die Fortsetzung von Repressionen würde auch später keine durch die Behörden gewünschte Folge bringen. Davon zeugt der Rapport des Sicherheitsdienstes, der im Jahre 1986 verfasst worden ist, also nach über 4 Jahren nach der Einführung des Kriegszustands, in dem geschrieben wurde, dass im Untergrund über noch 24.000 Menschen aktiv illegal tätig sind. Man muss zugeben, dass diese Tätigkeit unter anderem in Drucksachen von insgesamt 4.000 Titeln der mehr oder weniger umfangreichen Zeitungen und Bücher bestand. Unter diesen Bedingungen scheint die Machtabgabe von General Jaruzelski im Jahre 1989 Folge des Verlustes des Glaubens an die Wirksamkeit der Repressionen und nicht Folge der demokratischen Überzeugungen und guten Willens zu sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Thank you very much. Next speaker will be Jernej Letnar Sernit. He is a researcher at the International Human Rights Law at the European University in Firenze, in Italy. Please, floor is yours.
Thank you. Dobri den, dame e panove, ladies and gentlemen. First, I would like to thank organizers for organizing this conference in this beautiful and thriving city. And my presentation today will concern judicial responses to crimes against humanity committed in the territory of Slovenia after the Second World War. In the first part of my presentation, I'll talk about facts, what really happened. In the second part, I'll talk about the most important case, prosecutor versus Mitja Ribičić, and if the time permits, I'll also talk about alternative responses to crimes against humanity committed in Slovenia after the Second World War. You may know that as many as 130,000 people are estimated to have been summarily executed after the Second World War in Slovenia. It is estimated that 15,000 of those people were Slovenians, whereas the others were Croat Serbs and other nationalities. They were mostly civilians, but also included members of the Slovenian Home Guards and other political opponents of the resistance movement in Slovenia. These crimes were committed mostly in the form of systematic summary executions at hidden locations all across Slovenia, predominantly in the unpopulated rural areas and in the forests, and were carried out by members of the Slovenian section of Yugoslav secret police. So the aim was basically to hide mass grave sites from the general populations. Nothing should be heard about these crimes. And nothing was heard during the totalitarian regimes in Slovenia. Now, were there any judicial responses after the fall of the communist regime in Slovenia and after the independence of Slovenia? There have been only 2 cases brought for alleged totalitarian communist crimes before Slovenian criminal courts in the newly democratic Slovenia. The most important of those is the case of prosecutor versus Mitja Ribičić. In May 2005, the Slovenian police filed a criminal complaint for genocide against Mitja Ribičić for his role in the massacres which took place in the aftermath of World War II in the territory of Slovenia. Mitja Ribičić was former deputy chief of the Slovenian section of Yugoslav secret police, and he was also a delegate in Slovenian Socialist Parliament and also delegate in the Yugoslav Social Federalist Parliament, and he was also a president of the Yugoslav Communist Party. Basically, that complaint, that charge alleged that 90-year-old Ribičić was suspected of having ordered the murder of 217 people without trial while he was deputy head of the Slovenian branch of Yugoslav secret police. Now, on 21st of April 2006, the sixth Supreme State Prosecutor's Office of Slovenia presented the investigating judge of the District Court of Ljubljana with a request to open a judicial criminal investigation against Ribičić for his alleged involvement in these crimes. The prosecutor based his request upon annotation next to some of the names on the lines of detainees who have been executed, which read in the line with the approval with Comrade Mitja. In the request for the opening of an investigation, the prosecutor submitted that the registry of detainees number 7 detailed 12,000 persons between 1945 and 1946. Out of these 12,000 names and cases, a substantial number of cases were dealt with by Comrade Mitja. More specifically, the document entails annotations in a line with the file of Comrade Mitja next to the names of 5,830 persons. The registry of detainees document included next to each person's name a short description of the status of the dead person, such as whether individuals belonged to the Home Guards, the Wehrmacht, was a partisan deserter, or a person forcibly enlisted in the German army. Therefore, this document basically enabled a categorization in three categories: execution, release, education. Basically, this document enabled to categorize which persons will be sent for summary executions and which persons will be left free and will be left to live. Now, the categorization influenced what happened to the persons following the distribution and registration of the detainees document. Additionally, several witnesses confirmed that Ivan Maček, as a head of Slovenian section of the secret police, and Mitja Ribičić, as assistant or head of Slovenian section of the security, were the persons mainly responsible for allocating the final destination of arrested persons. Also, it has to be noted that prosecutors submitted that while the decision concerning extrajudicial killings was adopted at federal Yugoslav level in the Belgrade, it was carried out by local members of Yugoslav secret police, namely by Slovenian section of secret police. And also it must be noted that Edward Kardel in June 1946, which Edward Kardel was the highest Slovenian official in Yugoslav leadership, said to Boris Kidrič that there is no reason to be as slow as until now in cleansing in the future. It is disputed what cleansing meant, but most likely refers to extrajudicial killings carried out by Yugoslav Communist Party after the Second World War. Now, what did the court say? Basically, the chamber of District Court of Republic of Slovenia examined the appeal filed by Supreme State Prosecutor, but it dismissed the reasoning of the lower courts in saying that crimes against humanity can be prosecuted under the Slovenian Criminal Court because they were already prohibited at the time of the commissions. So there was no issue of application of the prohibition or retroactivity. But the court, as to the facts, said that the prosecutor failed to present evidence amounting to probable cause that Ribičić had played a significant role in issuing the orders for the commission of mass killings. Also, the court said that there was no strong evidence indicating Ribičić's influence on deciding whether a certain group of people should be killed or not. The annotation with approval of Major Mitja could have been interpreted in different ways. It probably meant that Ribičić had reviewed a particular case and ordered it to be entered into the register of detainees. And the register itself was just a transcript of data, and there was no information in the evidence submitted as to who initially kept it, nor did it contain any signature of the subject, namely Mitja Ribičić. Further, none of the documented testimonies indicated that Ribičić played a crucial role in the extrajudicial killings. Now, this decision then went to the High Court, High Court in Ljubljana, High Court of Republic of Slovenia, and the High Court basically agreed with the decision adopted by the District Court of Slovenia. And also, it also had that the evidence for the opening, the investigation, should have included an answer to the question of who or which organ has accepted a decision on massacring opponents of the resistance movement controlled by the Slovenian Communist Party. The court also said that it should have addressed questions concerning which decision had been made by Yugoslav leadership of Communist Party and which decision had gone through hierarchically lower organs of the Slovenian Communist Party. However, the High Court also agreed with the chamber decision of the District Court and denied a request to open an investigation into the conduct of Mitar Ivicic. The High Court confirmed that it could have been legally feasible to prosecute the defendant for crimes against humanity, even though they were not criminalized at the time they had been committed. It held that the District Court rightly established that those alleged crimes against humanity in Slovenia after the Second World War went against the basic principles of humanity. And as to the issue of whether probable cause had been established, the court held that the probable cause had not been met by the prosecution. Thus, the request for judicial investigation was rejected. The evidence submitted did not demonstrate that Ribičić had participated in issuing orders of execution against civilian population after the Second World War. So basically, the case was thrown out of the court at pretrial stage, didn't go before the criminal court in Slovenia. And this was the last and one of two cases where the Slovenian criminal court dealt with the most heinous crimes committed by communist regime in Slovenia. No other case has been brought in Slovenia so far. Nobody has been held responsible for murder of and crimes against humanity of over 100,000 people in Slovenia. Now, having said that, the question is, what role should judiciary play in addressing dark chapters of Slovenian contemporary history? Should prosecutors refrain from criminal proceedings, and should alternatives to criminal justice be employed? If the answer to the question is yes, and if one wants to avoid impunity, then the only plausible alternative would be to establish a special department within the criminal courts dealing only with the cases arising from post-war, post-Second World War and totalitarian communist regime massacres. If the answer to the question is no, it appears that some other non-judicial mechanisms could be employed. What is clear that not doing anything appears unacceptable. The goal which remains unrealized will realize so long as the Slovenian society remains unwilling or unable to effectively tackle dark chapters from its past. But it has to be admitted that prosecution of international crimes, whether in national legal orders or at the national level, are easier to accomplish if they occur closer to the time of the conflict, because evidence and memories are fresher. The reality in Slovenia is that there may not be many more cases which could be brought in Slovenia, because elderly witnesses are dying off, and the records of crimes have been erased, are hidden, lost, or are kept in the private archives of some privileged individuals. Now, it was impossible to go through with those prosecutions during the totalitarian regime, since the Slovenian judiciary was far from being independent, which was even truer for the cases brought against any communist officials. But even if a country implements prosecutions after some time has passed, those involved in criminal justice will need to consider the issue at the same time as considering alternative approaches such as truth-seeking, vetting, institutional reform, or reparations, in order to determine the appropriate sequencing. None of those mechanisms have been used so far in Slovenia. No truth commissions, no judicial or non-judicial responses. Despite many suggestions, the Slovenian judicial system may not be looked as the only possible solution for the prosecution of individuals for heinous crimes against humanity. Instead, Slovenian society has yet to reach an agreement on how to tackle those crimes and possibly to reach reconciliation between different parts of still divided society.
Two minutes.
It appears that if not addressed accordingly, crimes against humanity committed by Slovenians against Slovenians and non-Slovenians after the Second World War are going to stay at the dark side of the collective memory of the Slovenian nation. Now, one of the alternatives should be to establish a truth and reconciliation commission for Slovenia. To remedy shortcomings and judicial system, another proposal would be to create an independent commission which would investigate human rights violations in the Slovenian territory after the Second World War. However, Slovenian society needs to decide whether it desires to pursue peace or truth rather than justice concerning unaccounted massacres after the Second World War. It is questionable whether such substitute can provide some degree of accountability. What would be the purpose of such truth and reconciliation commission? Generally, such commissions are established to secure peaceful transition from a military and totalitarian regime to a new, more democratic and accountable governance. For these reasons, it appears doubtful if such commission can be created also in Slovenia, since many decades have passed since the crimes have been committed. Potential truth and reconciliation commission would have a strength in that it would offer victims of human rights violations a state-created forum in which to be publicly acknowledged and fixes in the history of memory the social context in which these violations occurred. But in so doing, it would be difficult to avoid the interesting tension between the Commission's objective to achieve national unity and reconciliation as well as the just resolution of individual human rights violations. In conclusion, nonetheless, judicial and non-judicial accountability for human rights violations and crimes against humanity during communist regime in Slovenia is necessary in order to give a clear message to younger and future generations that they have to remember what happened in the past in order to prevent that those crimes will never happen again in the future. Thank you.
Thank you very much. And the final speaker is Raluca Grușescu, head of the Research Documentation Office, Institute for the Investigation of Communist Crimes in Romania. Please, the floor is yours.
Thank you, and I would like to thank the organizers for this very important conference. In my presentation today, I will try to point several difficulties that blocked in Romania the judiciary condemnation of the political crimes committed during the communist regime. I will start by presenting the legal framework used in the judging of these crimes. I will continue by presenting the very few cases judged, and I will finish with several considerations regarding the way in which international law could be used in convicting communist crimes. I will start by stressing that in Romania there were many trials organized with respect to the December 1989 violent events. Besides the execution of Nicolae Ceaușescu, most of the members of the Political Executive Committee of the Communist Party and over 120 officers of the Securitate, the Militia and the Army were convicted for ordering and enforcing the violent repression. In my presentation today, I will not refer to these trials, but to those trials that judged crimes committed before December 1989, which are in fact common in all Eastern European countries. I want to stress that all trials organized in Romania against former communist leaders were judged according to the law in force in the moment when the crimes were committed. The rule of law principle, nulle crimen sine lege, was thus respected, but all crimes were judged only according to the National Socialist Penal Code, and no international law was ever used. In this context, several legal difficulties appeared with respect to the condemnation of the communist crimes. First of all, in January 1988, by a presidential decree, Nicolae Ceaușescu declared the amnesty of all crimes punished with less than 10 years of prison. Among others, this amnesty included crimes such as torture, illegal arrest, illegal deportation, acts of violence committed with edged weapons. In fact, the main consequence of this amnesty for the condemnation of the communist crimes after 1989 9, it was that, in fact, it was possible to judge only murders committed before 1988 and no other crimes. This amnesty was never revoked and is still in force today in Romania. The second legal obstacle was the 15 years of status of limitation applied to murder. According to the Penal Code, in 1990 it became impossible to judge any murder case committed before 1975. Most of the crimes, such as execution or murder by torture or starvation, were committed in the early 50s, in fact before 1964. So in 1990 it became impossible to judge any crime committed during the Stalinist period. However, the prosecutors in charge with the communist crimes found a solution in order to prosecute murders committed before 1975. They evoked an article of the Romanian Socialist Penal Code that stipulated that the status of limitation was suspended if, because of political reason, a crime couldn't be investigated. According to the prosecutors, during the communist period, political crimes were committed in the name of the state and all perpetrators were protected by the political power. This argument was accepted in the Romanian courts and as a consequence, the condemnation of murders became possible for the entire period of the communist regime, but only murders, not no other crimes, because of the amnesty gave by Nicolae Ceaușescu. For murders, the status of limitation was applying starting with 1990, and thus it became possible to judge murder cases until 2005. Although from a legal point of view, the conviction of such crime became possible, in fact in Romania only four cases made the object of an indictment. The first one referred to the Minister of the Interior Affair from the Stalinist period, Alexandru Drăghici. However, he was not prosecuted for political crimes, but for a personal abuse that led to the murder of a person in 1953. When the trial started, Drăghici ran away in Hungary and the Hungarian government refused his extradition, arguing that the status of limitation of this crime had passed and in fact the Romanian courts were conducting an unfair trial. Drăghici died in Budapest in 1995 and due to his death the trial stopped and no verdict was pronounced. The second case, in 2002, two militia officers were convicted for murdering in 1983 a political dissident who was placed under arrest in a prison in Bucharest. Although the dissident's death was ordered by the political police, no Securitate officer was prosecuted. However, these convictions were considered to be an important success for the criminal transitional justice in Romania. In 1997, eight militia and Securitate officers, among whom the Minister of the Interior Affairs during the Ceaușescu period, were convicted for executing, without legal verdict, two young persons who in 1981 kidnapped a bus with passengers and asked for passports and $10,000 in order to run the country. The two persons were arrested and executed in a wood without any trial. And the fourth case referred to the director of a political prison from the Stalinist period, Gheorghe Crăciun. In 1999, he was accused for murdering in the early 1950s 120 political prisoners who were tortured and starved to death. The trial started in 1999, but Crăciun died 1 year after, no verdict was pronounced. As I told, only four indictments accused crimes committed before December 1989 and only two verdicts were pronounced, and this low number may be explained by several major factors. First of all, the lack of political interests of the Romanian political elite in prosecuting the crimes of communism in the context in which most of the post-communist political parties were created by former nomenclatura members. Romania is in fact the only state of Central Europe where a former member of the political executive committee of the Communist Party was elected 3 times president of the republic, and his party formed the government between 1990 and 1996 and between 2000 and 2004. The second reason is that most of the prosecutors in charge with the communist crimes were coming from the old judiciary system. In fact, they were supposed to judge crimes of the system to which they belonged and to prosecute, in many cases, their own colleagues. And this is why these files were systematically delayed. This is why the prosecutor systematically delayed the investigation and the indictments. A third reason is the absence of a strong civil society in Romania. We didn't have a strong civil society between the communist regime, and the civil society is still weak in this moment, and there was no mobilization and practical demands with regard to the condemnation of crimes of communism. And fourthly, a complete ignorance with respect to the application and the enforcement of international law. And I will now finish by stressing that Socialist Romania signed several international conventions regarding the respect of human rights and the punishment of their violation. In 1969, Romania ratified the United Nations Convention on the Non-Application of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity. In fact, crimes against humanity were defined in this convention like murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhuman acts committed against any civilian population during war or peacetime, or prosecution on political, racial, or religious grounds, whether or not in violation of the domestic law of the country were perpetrated. According to this convention, crimes against humanity are to be prosecuted no matter when committed. This aspect means that the United Nations and all the countries that ratified this convention agreed that the punishment of the crimes against humanity prevails in front of the respect of the non-retroactivity of law principle. Although Romania signed this convention, it never transposed it into the National Penal Code. Until today, we don't have crimes against humanity in our National Penal Code. In 2007, the Institute for the Investigation of Communist Crimes asked for the Minister of Justice to transpose this convention, and the Ministry of Justice refused it, arguing that the application of such a convention today would mean to violate the principle of non-retroactivity of law. In fact, the Romanian state refuses to take into account the international conventions signed by Romania. Crimes against humanity don't figure in the Romanian Penal Code, and communist crimes, which are crimes against humanity, cannot be judged anymore in Romania. I will want to finish by telling that the Institute for the Investigation of Communist Crimes lodged over 300 penal complaints against different communist leaders since 2006. All these penal complaints, they are placed in a file, and we didn't receive any information from the prosecutors. More than this, yesterday, the mission and the functioning of the Institute for the Investigation of Communist Crimes in Romania was changed by a governmental decision. Its main purpose, that of investigating crimes and lodging criminal campaigns against perpetrators, was eliminated. According to this governmental decision, the institute will become only a research center without this very important mission to investigate and to lodge penal complaint. This decision shows that the Romanian government wants to close any judiciary procedures regarding the communist period, and confirms that the condemnation of communism by the Romanian president in 2006 is nothing but a symbolic act. Thank you very much.
Thank you very much. We now have almost 10 minutes for interventions from the floor. Before I open up for the questions and discussion, I want to thank the panel. You have been very disciplined, and I didn't even 1 second miss the button we have in Council of Europe to terminate the microphone, which we don't have here. So thank you very much, and I would have liked to have longer interventions if we had the time, so hope we can come back to that. Who will be the first on the floor to take the floor? Is there a microphone going around? There is one.
Děkuji. Ještě jednou Jan Šinágl. Jenom krátkou poznámku k neinformovaným, k mému poslednímu příspěvku, vyhnání našich bývalých německých spoluobčanů nástroval, nebo respektive byli pozváni už v 8. století českými krály. A 3,5 milionu lidí opustilo naše území. Připravuje se film. Jinak k tomu, co zde zaznělo. Měli jsme tu komunismus, následoval postkomunismus. Obávám se, že zde nyní máme neokomunismus. Nejenom v České republice. Mimochodem, teď je ústavního soudu České republiky další stížnost. Soudci nižší stupně si rozhodli, že občané má právo vědět, kdo z nich byl komunistou. Aby jsme si uvědomili, v čem žijeme, doporučuji knihu Edwarda Lucase, Nová studená válka, anglického novináře, který žil 20 let na východě, vystudoval Krakovskou univerzitu. A mimochodem, teď vyšlo druhé vydání, je tam přidána Gruzie, vydavatelství Mladá fronta už nemá zájem. A doplňující knížka je právě vydaná Richarda Buchara, Revoluce 89. To na to navazuje a to, kdo si přečte, tak si nedělá žádný iluze, co se tady v té zemi děje. Zločinci se netrestají, ale odměňují. Máme tu kontinuitu práva, ale daleko horší je kontinuita charakteru. Je to občanské společnosti. Kdo z koho? Děkuji vám.
I can confirm that book by Edward Lucas is really worth to read. It's scary, but it's worth reading. Who is next? Everyone is wanting to have the refreshments. There's no one more on the speakers list. So then again, thank you so much. And the session should start at 12:30 sharp again. So hopefully there is something behind the doors, like coffee or sandwiches or whatever it can be. Thanks a lot.